und der da kommt. Der Predigttext für diesen Sonntag ist ein prophetischer Text, Jesaja Kapitel 29. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, da soll der Libanon fruchtbares Land werden. Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden alle, die taub sind, sogar Worte hören, die nur geschrieben sind. Und die Augen der Blinden sehen selbst im Dunkeln und in der Finsternis. Die Erniedrigten werden sich wieder freuen über den Herrn und die Armen werden jubeln über den Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern wird es aus sein. Und es werden alle vertilgt werden, die darauf aus sind, Unheil anzurichten. Die andere verleumden vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist. Und den Unschuldigen mit Lügen um sein Recht bringen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden, die Werke meiner Hände, ihre Kinder, in ihrer Mitte werden sie meinen Namen heilig halten. Sie werden den Heiligen Jakobs als Heiligen verehren und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden zur Einsicht kommen und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Liebe Freunde, das ist ein unglaublicher Hoffnungstext. Gott sagt, was er tun möchte mit seinem Volk. Und was ich besonders erstaunlich finde, in keinem Satz hört man eine Forderung, einen Appell, das müsst ihr tun und das muss zuvor geschehen und das müsst ihr vorher in Ordnung bringen. Nein, Gott selbst will in die Geschichte eingreifen und handeln. Aber wann? Wann soll das geschehen? Jesaja rechnet mit dem Eingreifen Gottes in naher Zukunft. Er schreibt, wohlan, noch eine kleine Weile. Das macht mich ratlos. Denn aus der Geschichte Israels kennen wir keinen Tag, an dem so etwas passiert ist. Wovon redet der Text dann? Von einer Zukunft? Wann? Wo? Ist dieser Text eine Utopie? Was macht man als Prediger, wenn man ratlos ist? Man schaut in die Auslegungsgeschichte. Es haben sich ja schon so viele Leute vor mir Gedanken gemacht um diesen Text. Was haben Sie denn dazu gemeint und gesagt hier? Martin Luther, Augustin, Spener, Franke, Zinzendorf, Bonhoeffer, unsere ganzen Heroes im Glauben. Wie haben Sie den Text gelesen? Die Antwort ist eigentlich ziemlich klar. Sie haben ihn auf Christus hingelesen. Oder wie die Theologen sagen, christologisch interpretiert. Hier, das ist ein Text über das Reich oder auf das Reich Gottes. Aber was ist das Reich Gottes? Damit möchte ich erstmal einsteigen. Mit Jesus ist das Reich Gottes in die Welt gekommen, wo Menschen die Erfahrung gemacht haben, Jesus vergibt meine Schuld, er heilt meine Gottesbeziehung, wo die Toten auferweckt wurden, die Mächte der Zerstörung überwinden werden, Heilungen geschehen, Taube hören, wie wir es in dem schönen Evangelium gehört haben. Dort ist das Reich Gottes angebrochen, durch Jesus Christus, aber erst zeichenhaft. Durch Jesus ist die Heilszeit angebrochen, aber noch nicht durchgebrochen. Verstehen wir diesen feinen Unterschied? Da ist etwas angebrochen, noch zart und zeichenhaft. Noch erleben wir Sinnlosigkeit. Noch werden wir Zeugen, wie Menschen Furchtbares geschieht. Noch regiert der Tod. Aber mittendrin schenkt Gott einen neuen Anfang. Mittendrin können wir Gottes Wirken erleben. Das heißt, das Reich Gottes ist angebrochen und noch nicht vollendet. Die universale Vollendung steht noch aus. Noch ist das Reich Gottes nur klein, schwach, zeichenhaft. Noch sterben die Menschen, für die wir beten. Noch regieren Schwachheit. Noch feiert Krankheit viele Triumphe. Und das Böse trägt viele Siege davon in dieser Welt. Noch, weil das Reich Gottes erst angebrochen ist. Wir merken es in unserem Leben. Manchmal genügt der Besuch beim Zahnarzt, um daran erinnert zu werden, dass die Kräfte der Zerstörung ihr Werk tun. Denn das Reich Gottes ist noch nicht vollendet. Die Sünde ist noch mächtig. Für die Theologen unter uns, es gibt einen großartigen Theologen, das war sein Thema, sein Name Oskar Kuhlmann. Und der nannte diese Zeit, in der wir leben, eine Zwischenzeit. Das Reich Gottes ist angebrochen oder nicht vollendet. Und wir leben sozusagen dazwischen. Da hat was angefangen, was noch nicht fertig ist. Gottes Reich ist noch nicht fertig. Das ist eine großartige Nachricht. Ich meine, dass es noch nicht fertig ist, ist ein bisschen schade. Aber dass da noch was aussteht, dass da noch was kommt. Dass das Böse, das wir in dieser Welt erleben, ich meine, vielleicht können Sie sich noch an die Zeiten erinnern, also ich mich zumindest, wo man bei der Tagesschau noch essen konnte. Ich kann bei der Tagesschau nicht mehr essen. Da bleibt mir der Bissen im Hals stecken. Aber ich weiß, die Bad News dieser Welt, die schlechten Nachrichten werden ein Ende haben, wenn Christus kommt und sein Reich vollendet. So, zurück zu Jesaja. Es ist also ein Reich Gottes Text. Aber was geschieht nach Jesaja 29, wenn das Reich Gottes anbricht in dieser Welt, in unserer Mitte? Ich meine, Jesaja sagt, da wird man was sehen, da wird man was erleben. Was ist denn zu sehen und zu erleben in dieser Welt mit Jesus Christus? Da habe ich aufgrund dieses Textes hier drei Punkte, die ich gern ein klein wenig mit Ihnen entfalten würde. Das erste, Gott macht sich erfahrbar auch in dieser Welt, auch in dieser Zwischenzeit, in der wir leben. Ich lese noch einmal die Verse, die darüber sprechen aus dem Predigttext. Denn wenn sie sehen werden, die Werke meiner Hände, ihre Kinder in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heilig halten. Sie werden den Heiligen Jakobs als heilig verehren und den Gott Israels fürchten. Zu der Zeit werden alle, die taub sind, sogar Worte hören, die nur geschrieben sind. Und die Augen der Blinden sehen selbst im Dunkeln und in der Finsternis. Hier ist die Rede vom Eingreifen Gottes. Und, liebe Freunde, wir verstehen die Bibel nicht, wenn wir nicht davon ausgehen, dass Gott handelt, und zwar wahrnehmbar und erfahrbar, dass er immer mal wieder in die Geschichte eingreift. Ich meine, die Erfahrung der Menschen, die ursprüngliche Erfahrung der Menschen mit Gott war das Eingreifen, nämlich, da war dieses Sklavenvolk da in Ägypten. Sie wurden geschunden und gedemütigt, sie mussten sich zu Tode schuften. Und dann erfuhren sie, wie dieser Gott zum Befreier wird, wie er dieses Sklavenvolk, ja, dieses kleine, verachtete Volk, was da irgendwie nach Ägypten geraten war, wie er es in die Freiheit führt. Das war die allererste Erfahrung. Gott greift ein und befreit ein Volk. Das heißt, am Anfang stand nicht irgendein Glaube oder Moral oder Appell, sondern die Erfahrung, Gott greift helfend ein und befreit uns. Gott handelt. Und das Volk Israel wusste, die Befreiung geschah nicht durch unseren Mut, unsere Tapferkeit, unsere militärische Cleverness, sondern weil Gott gehandelt hat. Und wie ist das eigentlich im Neuen Testament? Wie hat Gott sich da erwiesen, gezeigt? Der Gott Israels ließ das Werk seiner Hände sichtbar werden in Jesus. Menschen, die krank kamen, gingen gesund wieder weg. Die Gebundenen wurden frei. Und das mächtigste Wort, was es gibt in dieser Welt, ist gesprochen worden. Dir sind deine Sünden vergeben. Und selbst dann aus so einem Karrieremenschen, Geldmenschen, Knausersack wie Zachäus, der vom Geld besessen war, wurde ein freigebiger Mensch. Das heißt, Gott greift ein und löst Wandlungen aus in unserem Leben. Überhaupt finden wir um Jesus herum jede Menge Menschen, die verändert waren, weil ihnen in Jesus Gott begegnete. Das heißt, in seiner Person bricht das Reich Gottes an. Und heute? Wie ist es heute? Das Erste, wir hätten ja überhaupt keine Ahnung, wer Gott ist, wenn Jesus nicht in die Welt gekommen wäre. Wie kommen wir eigentlich auf die Rede vom lieben Gott? Das hat nur einen Grund. Gott hat seine Liebe gezeigt durch Jesus, wie er umgegangen ist mit den Menschen, mit den Armen, mit den Blinden, mit den Frauen, mit den Ehebrechern, wie er mit Menschen umgegangen ist. Das ist eine einzige Zuwendung in Liebe an uns. Deswegen sprechen wir vom lieben Gott. Martin Luther hat es ganz drastisch gesagt. Er hat gesagt, ja, ohne Jesus Christus begegnet uns Gott nicht, sondern da ist Gott nur ein Deus absconditus, ein verborgener, ein dunkler Gott. Da spüren wir nur Gericht und Fremdheit und Abwesenheit. Erst durch Jesus erfahren wir, Gott ist uns in Liebe zugewandt. Leute, die nichts mit Jesus anfangen können, davon gibt es viele in der Kirche, sagen, das mit Gott, ja, das verstehe ich ja so ein bisschen, aber das mit Jesus, das leuchtet mir nicht so richtig ein. Den sage ich immer gerne, wie kommen Sie eigentlich auf die Rede vom lieben Gott? Das hat was mit Jesus zu tun. In Jesus wendet uns Gott sich uns liebevoll zu und das erfahren Menschen heute. Und das verändert Leben, das löst Wandlungen aus in unserer Welt. Ich habe viel mit jungen Menschen zu tun gehabt und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, diese charmanten jungen Menschen, die haben einfach keine Ahnung, wozu sie da sind auf dieser Welt. Und sie denken, Genuss ist alles. Das ist natürlich eine Illusion. Und sie lassen sich gehen und sie lassen sich treiben. Und wenn sie den Glauben entdecken, dann entdecken sie auf einmal eine ganz großartige Sinnhaftigkeit des Lebens. Und dann fangen sie an, sich zu engagieren. In der Nachbarschaftshilfe, in der Notübernachtung, zum Beispiel der Berliner Stadtmission, das war ja in Berlin, bei Flüchtlingen, weil das Leben auf einmal einen Wert bekommt und sinnvoller. Das ist eine richtige Wandlung. Sie merken, hey, das Leben ist mir anvertraut, es ist was Wertvolles, ich will was draus machen. Besonders geht mir das immer so, es gibt ja immer so unter Jugendlichen, gibt es immer so die Kifferfraktion. Das sind die Leute, die Gras rauchen. Und heute ist ja, also THC heißt der Wirkstoff. Und das Zeug, was da gezüchtet wird, Gras, das wird ja immer wirksamer. Heute ist der Wirkstoff viermal höher als noch vor einigen Jahren. Und es wird langsam gefährlich und Kiffen verkleistert das Gehirn. Und die Erfahrung ist, Leute kommen zum Glauben und dann spüren sie, dass sie das nicht mehr brauchen. Dass sie nicht mehr kiffen müssen. Dass das Leben auch so ein interessantes, spannendes Abenteuer sein kann. Das ist großartig. Oder dass Beziehungen geheilt werden. Beziehungen von Mann und Frau, Freund und Freundin. Beziehungen zu Eltern geheilt werden, weil Christus etwas Heilendes ist, weil er Frieden bringt, auch in unsere Beziehung. Oder die Wandlung, die Menschen heute erleben, weil Gott da ist, ist, dass sie getröstet werden in ihrem Leid. Ich weiß noch, wie die 17-jährige Tochter eines Freundes von mir an Leukämie gestorben ist. Ein christliches Mädchen, ein christliches Elternhaus. Und ich habe erlebt, wie in allem Schmerz diese Familie, aber auch dieses Mädchen getröstet war, wirklich getröstet war und was das für eine Macht hat, zu wissen, ja, ich sterbe nicht in das Nichts hinein, sondern in Gottes Hände und es gibt eine Zukunft, es gibt eine neue Welt, es gibt eine Vollendung und das Leben ist nicht einfach ein Tanz auf der Falltür ins Nichts, sondern wir sind designed für eine Zukunft bei Gott. Großartig. Und dieses Reich Gottes bricht an, mitten in Elend, in Schuld, in Krankheit, mitten im Sterben dieser Welt. Aber es ist etwas zu sehen davon. Das Reich Gottes bricht heute an. Davon spricht auch dieser Text. Zweitens, die Freude an Gott und seinen Werken. Vers 19, die Erniedrigten werden sich wieder freuen über den Herrn und die Armen werden jubeln über den Heiligen Israels. Mir ist es manchmal etwas zu freudlos in der Kirche. Dabei gehört die Freude an Gott zu den wichtigsten Dingen des Glaubens überhaupt. Ich weiß, die Freude an Gott lässt sich nicht erzwingen. Sie lässt sich auch nicht religionspädagogisch herbeiführen. Da können Schüler ein Lied singen. Die arme Religionslehrerin müht sich ab. Und Kinder langweilen sich zu Tode. Aber die Freude an Gott bricht immer wieder in unser Leben ein, wenn wir offen sind, wenn wir mit Gott leben und seine Vergebung erfahren, seine bedingungslose Liebe, wenn wir spüren, Gott ist da und er mag mich und er meint mich. Das setzt eine große Freude frei. Überhaupt denke ich, die Freude an Gott ist der Herzschlag des Glaubens, auch irgendwie der Herzschlag der Kirche. Wenn wir die verloren haben, besonders wir, die wir auf Kanzeln stehen, das wird ein Elend am Sonntagvormittag. Überhaupt, wenn die Christen, auch die Kirchenmusiker, Religionspädagogen, wenn wir den Glauben verlieren, alle miteinander, wenn wir die Freude verlieren am Glauben, alle miteinander, dann wird der Glaube staubtrocken, mühsam, anstrengend und zur Quälerei ein einziger Krampf. Deshalb ist unsere Bitte auch immer wieder, wenn wir zu Christus kommen, auch in unserem persönlichen Gebet, Herr, schenk mir Freude an dir und an deinen Werken. Und drittens, das veränderte Leben. Vers 20 und 21. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern wird es aus sein. Und es werden vertilgt werden, die darauf aus sind, Unheil anzurichten. Die andere verleumden vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist und den Unschuldigen mit Lügen um sein Recht bringt. Liebe Freunde, diese Welt braucht vom Evangelium veränderte Leben und das Reich Gottes bricht an und es manifestiert sich darin, dass Menschenleben verändert werden und dass uns die Not dieser Welt als eine Bürde, als eine Last von Gott aufs Herz gelegt wird und wir anfangen hinzugehen, um die Strukturen dieser Welt mit der Liebe und mit der Gerechtigkeit Gottes zu durchdringen. Und es ist herrlich, wenn man sich in der Welt umguckt, was es da für tolle Sachen gibt, wo Menschen im Namen Jesu hingehen und was verändern. Ich war ein paar Mal in Nairobi, wir haben da eine Partnergemeinde, Mamlaka Hill Chapel, das ist also in Kenia. Und in Nairobi gibt es die größten Slums Afrikas. Also ein Riesenelend. Und wir waren dort und mitten in diesen Slums gibt es ein Waisenhaus, genannt Good Samaritan, also der gute Samariter. Da hat eine Frau, angesteckt von der Liebe Christi, auf ihren guten Job beim Flughafen verzichtet und hat von ihrer Gemeinde unterstützt ein Waisenhaus aufgebaut. Und mitten in diesem Elend, all diese Kinder, die meistens ausgesetzt wurden, fast jede Woche, fast jeden Monat wird da ein Baby ihnen vor die Tür gelegt, weil sie wissen, ja, die Eltern oft in ihrer Verzweiflung können das Baby nicht ernähren. Und sie geben es dort anonym ab, weil sie wissen, dort sind Christen und die kümmern sich um mein Kind. Was für ein Hoffnungszeichen dieses Haus da. Kann man, Good Samaritan, können Sie mal googeln, bei YouTube sind da Filme drüber drin. Es berührt mein Herz, wenn ich es sehe, wie Menschen eben genau angesteckt sind vom Evangelium, wo das Herz voll ist vom Reich Gottes und da gehen sie hin und bewegen was und man sieht was und sagt, das ist Reich Gottes, hier bricht Reich Gottes an, dass Kinder nicht sterben müssen, sondern dass sie dort in Liebe aufwachsen. In Nairobi haben wir noch eine andere schräge Geschichte kennengelernt. Was ist da im Gottesdienst, großer Gottesdienst, 3000 Menschen, also sie gehen ein bisschen lieber zum Gottesdienst als wir hier in Deutschland. Und da kam so ein großer, älterer Herr, ein Norweger, und er kam mit dem, also dem Bus, und so ein großer Bus, und da quollen jede Menge Kinder raus. Und dann habe ich seine Geschichte gehört. Die Geschichte ist schräg. Aber ich mag ja schräge Geschichten. Ja? Und zwar war er als Student in Nairobi und hat da ein Praktikum gemacht. In einem Waisenhaus. Und während der Zeit des Praktikums ist der Leiter dieses Waisenhauses abgehauen. Er ist spurlos verschwunden. Jetzt stand er, ein junger Student, der bloß mal ein Praktikum, der wollte nochmal für 6 Wochen da in Nairobi sein. Jetzt stand er da mit den Kindern und ein paar Hilfskräften alleine da. Und dann hat er gesagt, ich bin nie wieder nach Norwegen zurückgekehrt. Er hat diese Aufgabe, inzwischen ist er ein älterer Herr und die Kinder, die lieben ihn. Er hat auch eine Frau gefunden dort, auch eine Norwegerin, die dort Praktikum gemacht hat. ist eine schöne Geschichte. Und wo er, ich habe da auch mit ihm gesprochen, und wo er sagte, also erstmal war ich total geschockt in diesem Waisenhaus und ich mit den Kindern da allein. Und dann habe ich gemerkt, das ist eine Aufgabe, die mir Gott vor die Füße legt, und er hat sie angepackt. Also großartig, dort passiert Reich Gottes. Überhaupt durch die ganze Geschichte hindurch passiert Reich Gottes. Ja, im Mittelalter, wenn die Nonnen und Mönche ihr Leben niederlegten, um den Armen zu dienen, den Sterbenden, den Pestkranken in den Krankenhäusern. Es waren nämlich fast rein nur Mönche und Nonnen, die diesen Dienst taten. Und heute, ich meine, wir haben auch erlebt, dass die Kirche in der Vergangenheit oft auf Seiten der Unterdrücker stand. Aber ich denke, dass wir heute, also ab etwa Ende des 20. Jahrhunderts erleben, dass sich die Kirche für die Armen und Unterdrückten, Ungebildeten und Ausgegrenzten weltweit engagiert. Das ist mir so richtig bewusst geworden durch das Buch einer amerikanischen Harvard-Professorin, Politologin, ihr Name Monica Toft. Sie hat ein Buch geschrieben, das hat weltweit ziemlich viel Furore gesucht. Das heißt God's Century, gibt es leider nicht auf Deutsch. Gottes Jahrhundert. Und sie sagt, dass seit den 1970er Jahren christliche Akteure in den großen politischen Umbruchsbewegungen in 63% der Fälle die Demokratisierung vorangetrieben haben. Sie schreibt, ich zitiere aus ihrem Buch, die letzten 4 Jahrzehnte haben gezeigt, dass Religion ein Zerstörer von Diktaturen sein kann, ein Initiator von Friedensverhandlungen und Versöhnung, ein Förderer wirtschaftlicher Entwicklung und Projekte, ein Befürworter von Frauenrechten, ein Krankheitsbekämpfer und ein Verteidiger von Menschenrechten. Und das ist ein sehr interessantes Buch, sie führt da aus aller Welt Fälle an, wodurch den Glauben Demokratisierungs- und Menschenrechtsbewegungen entstanden sind. Das ist großartig. Auch das ist Reich Gottes. Das sind Veränderungen, auch von denen Jesaja her spricht, dass sich bis in das Politische hinein etwas positiv verändert, weil Menschen angetrieben von der Liebe Gottes etwas verändern wollen. Denn wer zu Christus findet, dem wird die Welt zur Aufgabe. Wir können Gottes neue Welt nicht durch revolutionäre Aktionen herbeizwingen. Hat man in der Geschichte immer wieder versucht, von Thomas Münzer bis Karl Marx, das hat alles nicht funktioniert. Aber mitten in der alten Welt richtet Gott sein Reich der Liebe und Gerechtigkeit auf durch Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Und dieses Reich Gottes, das nur sehr zart anbricht und zeichenhaft, es ist ein Morgenlicht der neuen Zeit, die Gott herbeiführen wird. Niemand von uns, auch keine Kirche, Gott selber wird es tun, das sagt uns der Text. Deshalb lasst uns mitten in einer verfallenden Welt Gottes neue Welt leben. Das ist möglich, weil mitten in der alten Welt Gottes neue Welt zeichenhaft anbricht. Jesus ist da, er wirkt und die Kräfte der zukünftigen Welt prägen unser Dasein und beleben diese Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.